Беа палите ка. Palliativimpulse vom Profi.
Können wir seine Autonomie so lange wie möglich stützen? Das wären so die ersten Fragen, die es zu bearbeiten gilt. Dann in einem zweiten Schritt geht es darum, die Angehörigen mit Informationen und ganz viel Unterstützung auszustatten und im Weiteren natürlich dann professionell mit der Symptomlast umgehen zu können. Das sind so die Hauptbausteine, die hier umgesetzt werden müssen. Hallo, hier ist wieder der Palliativ-Ticker, Palliativimpulse vom Profi. Mein Name ist Dr. Stefan Kostschewa vom Institut für Palliative und Gerontopsychiatrische Intervention aus Mülheim an der Ruhr. Ich werde in Fortbildungen und auf Vorträgen immer wieder gefragt, ob denn Palliativcare auch etwas für Menschen mit Demenz sei. Ehrlich gesagt erstaunt mich diese Frage immer wieder. Zeigt sie doch deutlich auf, dass die Vorstellung, Palliativcare sei mit Sterbebegleitung gleichzusetzen, immer noch weit verbreitet ist. Aus diesem Grund befasst sich dieser Podcast mit dieser Fragestellung. Was hat denn Palliativcare mit Demenz zu tun? Vielleicht klären wir erst einmal, was denn unter Palliativcare zu verstehen sei. Ich habe ja gerade schon angedeutet, oftmals wird Palliativcare gleichgesetzt mit Sterbebegleitung oder mit Schmerztherapie. Das ist natürlich viel zu verkürzt und viel zu versimplifiziert. Ich möchte gerne hier die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, zitieren, wie denn die WHO Palliativcare ihrerseits definiert. Nämlich, Palliativcare ist das Lindern eines weit fortgeschrittenen Krankheitsgeschehens mit begrenzter Lebenserwartung. Ziel von Palliativcare ist dabei, die Lebensqualität zu steigern und das Wohlbefinden zu fördern. Palliativcare spricht den Betroffenen und seine Angehörigen als gemeinsamen Adressaten an. Diese Definition möchte ich gerne in diesem Podcast als Grundlage verstanden wissen. Als Grundlage für ein erweitertes Palliativverständnis. Natürlich widmet sich Palliativcare auch dem Sterben, auch der letzten Lebensphase. Aber das ist ja nur ein Teilbereich der Palliativcare. Wenn wir uns noch einmal die Definition vor Augen halten, nämlich Palliativcare ist das Lindern eines weit fortgeschrittenen Krankheitsgeschehens mit begrenzter Lebenserwartung, dann finden wir nirgendwo eine Erläuterung und Erklärung, was meint denn überhaupt begrenzte Lebenserwartung? Reden wir über 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre? Das wiederum definiert die WHO nicht und daher haben wir hier einen relativ großen Spielraum. Wir müssen auch diese begrenzte Lebenserwartung uns näher anschauen, denn es ist bekannt, dass bei primären Demenzen, zum Beispiel eine Demenz vom Alzheimer-Typ, oder eine sogenannte Lewy-Körperchen-Demenz oder eine Multi-Infarkt-Demenz oder eine Frontotemporal-Demenz selbstverständlich die Lebenserwartung begrenzt wird. Wir sterben nicht unmittelbar an einer Demenz, aber die Folgeerkrankung, die Lebensumstände, die Immobilität, die Schluckstörungen, die da entstehen und so weiter und so fort, die führen zu einer Begrenzung der Lebenserwartung. Statistisch gesehen verbleiben den Betroffenen, wenn sie eine zum Beispiel Diagnose erhalten, Demenz vom Alzheimer-Typ, ungefähr im Schnitt 7 bis 8 Jahre. Das heißt, die Alzheimer-Demenz begrenzt die eigentliche Lebenserwartung. Wenn wir uns im Weiteren noch einmal die Definition anschauen, der WHO, so definiert sie als Ziel, Lebensqualität zu steigern und Wohlbefinden zu fördern. Hier wird ganz deutlich, dass auf Interventionen abgezielt werden, die auch eine aktuelle Lebenssituation verbessern können. Dass wir uns stetig immer wieder achtsam suchend daran herantasten, was mag denn für den Betroffenen, egal in welcher Phase der Demenz, Lebensqualität sein? Wie drückt er sein Wohlbefinden aus? Und Wenn er es tut, wie können wir es erhalten bzw. fördern? Und was ein ganz wichtiger Baustein ist in der Palliativcare, dass von Anfang an Angehörige eingebunden werden. Wir müssen jetzt mal in Richtung primäre Demenzen schauen, denn ganz wichtig, auch vor dem Hintergrund der gerade eben zitierten Definition, muss klar gesagt werden, primäre Demenzen sind nicht heilbar. Das bedeutet, es gibt keine kurative Therapie, die auf der einen Seite das Krankheitsgeschehen vielleicht statisch halten könnte oder es gar zum Positiven wenden könnte. Primäre Demenzen verlaufen progredient, zunehmend sich zumindest im kognitiven Bereich verschlechternd. Und was wir ganz klar sagen müssen, insbesondere wenn Betroffene zu Hause durch die Familie versorgt werden, dann ist die gesamte Familie von Demenz betroffen. Alle Akteure im Feld, alle Akteure in diesem Familiengefüge müssen sich zunehmend immer wieder der Phase der Demenz bei dem Betroffenen anpassen. Auf ihn einzuwirken, ihn therapieren zu wollen, ihn trainieren zu wollen, ist vergebliche Liebesmüh. Aber darauf bin ich schon in einem anderen Podcast näher eingegangen. Was uns in der Palliativcare natürlich besonders interessiert, ist dann nicht primär nur die Demenz, sondern häufig haben wir es ja hier mit alten Menschen zu tun. Alte Menschen, die zusätzlich noch an einer Demenz erkranken. Diese alten Menschen haben aber schon eine ganze Reihe anderer Krankheiten, Krankheitsverläufe, meist chronische Krankheiten liegen hier vor. Wenn wir uns allein die große Gruppe der rheumatischen Erkrankungen anschauen, aus dem rheumatischen Formenkreis, von der Arthrose angefangen, Arthritis, Rheuma, Gicht und so weiter und so fort. Diese verschwinden ja nicht, weil eine Demenz zusätzlich noch hinzukommt. Und genau das ist der Punkt, wo wir vermehrt auch aus der Palliativmedizin heraus schauen müssen, worunter leidet der Betroffene? Was schränkt hier seine Lebensqualität ein? Was reduziert hier sein Wohlbefinden? Und daher macht es wirklich Sinn, nicht nur auf die Demenz zu schielen, sondern auch auf die weiteren Erkrankungen, die der Betroffene mitbringt. Und auf der anderen Seite, auch das ist etwas für die Palliativcare, die Diagnose Demenz macht Angst. Soll heißen, wenn der Arzt dem Betroffenen mitteilt, dass er eine Demenz hat, dann löst er in ihm Angst aus, mitunter sogar Panik. Und auch das ist etwas, worum sich die Palliativcare zu kümmern hat. Ab wann sollte Menschen mit Demenz Palliativcare angeboten werden? Die Frage ist gut. Wann beginnt der eigentliche Palliativbedarf? Eigentlich schon, wenn die Diagnose durch den Arzt vermittelt wird. Das sollte in einer angemessenen Form stattfinden. Nicht als einmaliges Geschehen, quasi als ein brutaler Akt, dem Betroffenen die Diagnose um die Ohren hauen, ihn dann anschließend mit dieser Diagnose alleine zu lassen, sondern hier muss der Arzt feinfühlig, empathisch, in ganz kleinen Schritten vorgehen. Er muss sich immer wieder vergewissern, möchte der Patient schonungslos offen aufgeklärt werden. Er muss sich immer wieder vergewissern, wie viel Offenheit lässt der Patient zu. Hier kann es nämlich sinnvoll sein, vielleicht in kleinen Schritten vorzugehen, erstmal zu erheben, was weiß denn oder was ahnt der Patient über seinen Zustand und was vermutet er, was mit ihm los ist. Hier muss der Arzt immer wieder feinfühlig, achtsam auf die Reaktion, die emotionalen Reaktionen des Betroffenen Acht geben. Er kann das auch ganz gezielt bei ihm erfragen. Wie fühlen Sie sich, wenn ich Ihnen das so mitteile? Und hier muss er entsprechend natürlich dann auch empathisch mit der häufig vorliegenden und gezeigten Angst umgehen. Der Palliativbedarf beginnt aber auch an der Stelle, und jetzt bin ich wieder bei der Definition der WHO, wo Angehörige aufgefangen und informiert werden müssen. In der Palliativcare betrachten wir zumindest zu Beginn unseres Auftrags den Angehörigen als Patienten zweiter Ordnung. Das bedeutet, Angehörige haben Ängste, Angehörige sind unsicher, Angehörige haben häufig über einen langen Zeitraum vollkommen alleingelassen gepflegt. Sie sind am Limit, sie sind ausgepowert, sie sind überfordert, sie sind belastet. Und alles das gilt es mit in den gesamten Fokus einzubeziehen, sodass hier auf der einen Seite bei den Betroffenen die Diagnose achtsam und empathisch vermittelt werden muss. Und auf der anderen Seite gilt das Gleiche für den Angehörigen. Er muss sich ja ebenfalls mit der Diagnose auseinandersetzen. Er muss hier gebrieft werden. Ihm müssen Informationen vermittelt werden, was auf ihn zukommt und welche Hilfsangebote ihm hier zur Verfügung stehen. Ist Palliativcare genügend auf das Thema Demenz vorbereitet? Nach meinem Ermessen, meinen Erfahrungen würde ich kategorisch sagen, nein. Schauen wir jetzt aber mal in die Curricula der Palliativcare und auch der Palliativmedizin, so finden wir den Begriff Demenz an keiner Stelle. Hier haben wir eine Doppelstunde Delir, eine Doppelstunde Verwirrtheit, die thematisiert wird oder die durch das Curriculum vorgegeben ist. Wir finden aber nicht dezidiert Demenz. Hier die Palliativversorgung von Menschen mit Demenz. Das ist zumindest in dem Richtcurriculum nach Kernmüller-Auernhammer nicht vorgesehen. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Manko, denn die Praxis zeigt, dass Palliativcare wie Palliativmedizin, ob das der Basiskurs ist oder auch die Fallseminare, die üben eher doch an dem mittelalten Tumorpatienten oder vielleicht einem Patienten, der eine amyotrophe Lateralsklerose hat, aber bis zum Schluss klar im Kopf ist, der sich klar äußern, klar und klar mitteilen kann, an dem wird geübt. Aber Demenz selber als Phänomenologie mit all ihren verschiedenen Spielarten taucht in der Palliativcare nicht auf. Und das ist nach meinem Ermessen ein Riesenmanko in dem Bereich. Wir reden ja nicht über ein paar hunderttausend Menschen, sondern wir sprechen mittlerweile über 1,7 Millionen Erkrankte. Schauen wir uns jetzt mal nochmal das an, was ich vorhin schon einmal gesagt habe. Es ist in der Regel die ganze Familie betroffen durch Demenz, sodass wir diese 1,7 Millionen Erkrankte noch multiplizieren müssen mit 3, 4, 5 weiteren Personen, die ja ebenfalls betroffen sind. Ich hatte ja gerade gesagt, es ist immer die ganze Familie betroffen. Und schon sprechen wir über eine Betroffenenzahl von fast 10 Millionen Menschen, die sich hier mit der Demenz auseinandersetzen müssen und natürlich in letzter Konsequenz dann auch mit der Palliativcare und der Palliativversorgung von Menschen mit Demenz. Wenn nun Einrichtungen der Altenarbeit, zum Beispiel Pflegeheime, sich mit ihrem Palliativcare-Angebot auch den Menschen mit Demenz widmen möchten, wie sollten sie hierbei vorgehen? Woran sollten sie sich orientieren? Hier ist es natürlich erstmal wichtig zu wissen, was wünschen sich denn Menschen mit Demenz? Hier ist natürlich ganz wichtig, bis zum Schluss erst einmal ihre Autonomie leben zu dürfen. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Ob der Fokus, den der nationale Expertenstandard Demenz und Beziehungsgestaltung setzt, nämlich die Beziehungsgestaltung selber, das Wichtigste ist, das möchte ich an der Stelle doch wirklich in Frage stellen. Wir erleben in der praktischen Arbeit mit Menschen mit Demenz, dass diese jeden Tag um ihre Integrität ringen, um ihre Selbstständigkeit, Autonomie ringen, sie ihren Willen ausdrücken möchten, dass man ihre Angstreaktionen, ihre Sicherheitswünsche, dass die berücksichtigt werden. Ob das immer durch Beziehung stattfindet, das möchte ich dahingestellt lassen. Deswegen ist das der wichtigste Punkt überhaupt, dass hier die Autonomie gestärkt werden soll. Was wissen wir denn noch über die Wünsche, zum Beispiel auch zum Lebensende von Menschen mit Demenz? Hier können wir zumindest sagen, bis zu einer mittelschwer ausgeprägten Demenz können die Betroffenen befragt werden. Ja, mittlerweile wird dieses hier auch im Rahmen der sogenannten ACP-Beratung durchgeführt, diese Advanced Care Planning, diese gesundheitliche Vorsorgeplanung, Auch die haben zunehmend Menschen mit Demenz in ihrem Beratungsprozess. Hier haben wir jetzt eine Schwierigkeit, dass mitunter das Instrumentarium für den ACP-Beratungsprozess noch zu kompliziert ist. Aber hier laufen schon erste Studien, die versuchen, die Formulare, die Frageform in leichte oder einfache Sprache zu übersetzen, sodass auch hier Menschen mit Demenz von diesem Ansatz wunderbar profitieren können. Was hier vielleicht nochmal gesagt werden muss, dass die ACP-Beratung nicht an eine Geschäftsfähigkeit gebunden ist. Das bedeutet, auch Menschen mit einer leichten oder mittelschwer ausgeprägten Demenz können zu allen Belangen des Lebensendes beraten werden. Und hier sollte entsprechend die Ausbildung der ACP-Berater auch ihre Berater üben in leichter Sprache oder in einfacher Sprache. Wenn wir denn dann mit Menschen mit Demenz auch über das Lebensende sprechen und sie dann fragen, Mensch, was sollen wir denn tun? Was wünschst du dir denn überhaupt? Dann können wir uns hier an folgenden Wünschen orientieren. Und zwar, es wird immer wieder genannt, bitte macht mich schmerzfrei. Lasst mich nicht lange leiden. Seht mein Leiden. Und das ist natürlich nicht nur der Schmerz, das kann der Juckreiz sein, das kann die Luftnot sein, das kann der Durst sein und so weiter und so fort. Was wir dann auch hören ist, dass die Betroffenen nicht unbedingt kontinuierlich begleitet werden möchten. Das heißt, keine 24 Stunden Dauerbegleitung, Dauerbetreuung im Sterbeprozess, das ist gar nicht gewünscht. Und vor allen Dingen, es sollen keine fremden Personen einbezogen werden. Ja, Menschen mit Demenz sind ja eh voll mit Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit und jede fremde oder neue Person in diesem Setting kann Angst, Unsicherheit und Hilflosigkeit nur noch verstärken. Hier wäre es natürlich wichtig, wir haben es mit vertrauten Personen zu tun. Dann ist natürlich wichtig, dass wir uns an den Wünschen und Bedürfnissen, also an den aktuellen Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen orientieren. Das heißt, dass wir immer wieder schauen müssen, was benötigt er? Worauf reagiert er mit Wohlbefinden? Was lehnt er aber auch ab? Worauf reagiert er mit Unwohlsein, sodass wir das dann vermeiden können? Das heißt, Menschen mit Demenz wünschen sich so lange wie möglich die Kontrolle über die Situation zu behalten. Und sie möchten natürlich sozial integriert sein, was natürlich nicht bedeutet, dass sie in Zwangsbespaßungsangebote eingebunden werden. Was braucht es noch? Es braucht gute Wohnverhältnisse. Und das meint jetzt nicht eine gehobene Ausstattung, sondern das meint eine Intimsphäre. Das heißt, Intimität muss lebbar sein. Intimität muss möglich sein. Und das wissen wir allerdings auch aus der Arbeit mit anderen alten Menschen, die keine Demenz haben. Alte Menschen, aber auch Menschen mit Demenz, möchten kommunizieren. Sie möchten über ihr Befinden sprechen. Sie brauchen vertraute Personen, denen sie ihre Ängste, Wünsche und Befürchtungen anvertrauen können. Und das macht auch vor dem Thema Sterben nicht halt. Ja, in der Praxis erleben wir sehr häufig, dass wir auch das Thema Sterben und Tod mit Menschen mit Demenz ansprechen können. Wenn wir jetzt überlegen, ja, wie organisieren wir das denn jetzt? Was machen wir als Angebot? So müssen wir ganz klar sagen, bitte, wir orientieren uns an biografischen Informationen, die wir gesammelt haben. Und nicht in Form eines Biografiebogens, den die Tochter ausfüllt, sondern alles das, was wir im Pflege- und Betreuungsalltag beobachtet haben, wie sich der Betroffene zeigt, worauf er reagiert, mit Ablehnung, aber auch mit Hinwendung, das ist unser Orientierungspunkt. Alles das, was ihm gut tut, soll er bekommen. Und das können mitunter ganz groteske Dinge sein. Ich kann mich noch gut an eine Sterbebegleitungssituation in Kölner Pflegeheim erinnern. Hier hatte sich eine Bewohnerin gewünscht, spezielle Mundpflege mit Kölsch und Karnevalsmusik. Und das hat sie bekommen. Selbst im Sterbeprozess hörten wir laut Karnevalsmusik mit ihr, während regelmäßig die spezielle Mundpflege, also die Anfeuchtung des Mundraums mit Kölsch durchgeführt wurde. War ein wenig grotesk, aber sie hat es sich gewünscht, sie hat es bekommen. Was brauchen wir noch? Wir benötigen noch eine personenzentrierte Haltung, so würde es zumindest Tom Kitwood formulieren. Diese Formulierung ist etwas aufgesetzt, meint aber, dass alle Wünsche und Bedürfnisse in den Mittelpunkt gesetzt und gestellt werden. Bitte, das war schon immer eine palliative Haltung. Deswegen der personenzentrierte Ansatz nach Kitwood und eine palliative Haltung ist eigentlich im Grunde von ihrer Radikalität ein und dasselbe. Wir brauchen eine konsequente Bezugspflege. Das bedeutet, die Personen, die durch den Erkrankten, durch den Demenzbetroffenen noch wiedererkannt werden, die beziehen wir in die eigentliche Begleitungsarbeit ein. Das können Reinigungskräfte sein, das können Mitarbeiter der Hauswirtschaft sein, Mitarbeiter des sozialen Dienstes, Betreuungsassistenten, Mitarbeiter der Pflege mit und ohne Examen, Ehrenamtliche und. All die Personen, die er wiedererkennt, auf die er positiv reagiert. Was ich gerade schon auch angedeutet hatte, auch das braucht es, nämlich eine frühzeitig einsetzende Angehörigenarbeit. Angehörige haben ein unheimliches Wissensdefizit zum Thema Demenz. Sie können sich viele verschiedene Phänomene der Demenz überhaupt gar nicht erklären. Sie haben aber auch ein Wissensdefizit zum Thema Palliativcare. Auch viele Angehörige glauben, dass wenn Palliativcare jetzt greift, wenn zum Beispiel der Palliativmediziner mit einsteigt oder gar ein SAPV-Team mit einsteigt, dann sind wir am Lebensende, dann wird der alte Mensch mit Demenz jetzt sterben müssen. Das ist natürlich Firlefanz. Hier gilt es auch von Seiten der Mitarbeiter von diversen Einrichtungen, den Angehörigen deutlich zu machen, was ist denn überhaupt ein Palliativangebot? Was gehört alles dazu? Und vor allen Dingen, wie frühzeitig es einsetzen kann. Ich glaube, ich habe bis jetzt in den anderen Podcasts noch kein Hehl daraus gemacht, dass ich ein Fan der basalen Stimulation bin. Jetzt nicht im Sinne des Revitalisierens, sondern bitte, ich behaupte, basale Stimulation ist eine Form der Kommunikation. Ja, wir sprechen mitunter auch von der sogenannten basalen Kommunikation oder von dem körpernahen Dialogaufbau. Das bedeutet, hier geht es nicht um das gesprochene Wort, hier geht es nicht um den semantischen Anteil, also den Wortbedeutungsanteil, sondern hier geht es darum, dass wir auf einer ganz bodenständigen, basalen Ebene uns begegnen, körperlich. Das heißt, Hände können kommunizieren. Wir können uns zum weit fortgeschrittenen Demenzerkranken, der vielleicht Angst hat, mit ins Bett legen. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir mit ihm auf der körperlichen Ebene kommunizieren können. Und seine Reaktion, zum Beispiel, dass der Muskeltonus weicher wird, dass er zugewandter wirkt, dass seine Atmung ruhig, tief fließt, wenige Atemzüge dafür, aber tiefe Atemzüge, das wäre doch eine Möglichkeit, über die er dann antworten kann, dass ihm dieses Angebot gefällt. Deswegen, basale Stimulation hat hier einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Selbstverständlich können auch spirituelle Angebote mit in die Begleitung eines Menschen mit Demenz am Lebensende zum Beispiel einbezogen werden. Aber auch hier gilt der gleiche Maßstab. Auch hierauf muss er mit Wohlbefinden reagieren. Ja, wir haben es mitunter gerade eben bei den hochaltrigen Menschen mit einer Kohorte zu tun. Ja, denen ist mitunter die frohe Botschaft noch eingeprügelt worden. Und nicht alle alten Menschen reagieren auf den Besuch durch den Pastor, durch den Pfarrer mit Wohlbefinden. Hier kann sogar genau das Gegenteil ausgelöst werden. Und da gilt es auch wieder genau hinzuschauen, löst der Besuch des Geistlichen bei dem Betroffenen Wohlbefinden aus oder doch eher nicht. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch hier diese Bedürfnisse, die ich vorhin hier formuliert habe, nämlich nach Schmerzfreiheit oder zumindest gelinderter Symptomlast dem Rechnung zu tragen, indem wir versuchen, mit entsprechenden Assessments, die es ja gibt, zum Beispiel beim Schmerz, ja, dass wir hier versuchen, die Symptomlast so weit wie möglich zu lindern. Leider gibt es diese Assessments nur für den Schmerz. Ja, aber dafür haben wir hier jede Menge an Assessments. Ich nenne nur mal den BESD-Bogen. Oder das ECPA oder das ZOPA, die natürlich keinen Schmerz messen, aber sie helfen uns zumindest, dass wir Indikatoren haben, an denen wir versuchen können zu überprüfen, wirkt eine vielleicht probatorisch, also versuchsweise, durchgeführte Schmerztherapie oder nicht. Wir haben in Einzelfällen, zum Beispiel auch für das Symptom Juckreiz, haben wir ebenfalls diese Assessments genutzt. Die sind natürlich dafür nicht kreiert worden, aber wenn wir einen Juckreiz, starken Juckreiz, einen Pruritus vermuten bei dem Betroffenen mit fortgeschrittener Demenz und wir geben ihm jetzt zum Beispiel ein Antihistaminikum, Cetirizin, Fenistil und so weiter. Ja, und wir können beobachten, dass ungefähr nach einer Dreiviertelstunde, Stunde die Punktwerte dann mit Hilfe unserer Assessments dann sinken. Dann könnte man mit ganz vorsichtiger Interpretation sagen, ja, wir haben hier mit großer Wahrscheinlichkeit dann das Symptom Juckreiz gehabt, was wir jetzt etwas lindern konnten. Aus all diesem Ganzen heraus wird natürlich deutlich, und das war ja die Ausgangsfrage, wie sich Einrichtungen der alten Arbeit hier auf den Weg machen können, dass wir überlegen, woran orientieren wir uns? Können wir wirklich einem Menschen mit Demenz auch am Lebensende, auch in der Sterbephase die Regie überlassen? Eine ganz wichtige Frage. Ja, können wir seine Autonomie so lange wie möglich stützen? Das wären so die ersten Fragen, die es zu bearbeiten gilt. Dann in einem zweiten Schritt geht es darum, die Angehörigen mit Informationen und ganz viel Unterstützung auszustatten und im Weiteren natürlich dann professionell mit der Symptomlast umgehen zu können. Das sind so die Hauptbausteine, die hier in den Einrichtungen umgesetzt werden müssten.
Palliativimpulse vom Profi.